Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ende mit Schrecken, eurem Lieblingspodcast über urbane Legenden und Creepypastas. Wir sind zurück nach unserer kleinen persönlichen Folge, die sehr gut angekommen ist, muss man sagen.
Das stimmt.
Also da habt ihr euch, wir haben uns sehr gefreut, weil die haben sich uns sehr viel Spaß gemacht, weil ihr ja sehr schön mitgemacht habt. Das haben wir jetzt mir auch schon uns reichlich bedankt. Und jetzt müssen wir uns nochmal bedanken, uns, weil ihr wirklich auch jetzt im Nachhinein noch sehr viel Feedback gegeben habt. Ihr habt auch nach wie vor danach noch Geschichten eingeschickt, die wir, das haben wir auch gesagt, die werden wir jetzt auch wieder sammeln. Das heißt, wenn genug davon kommt, machen wir gerne nochmal so eine Folge. Das heißt, wenn ihr nach wie vor, wenn ihr mal was Gruseliges im Leben erlebt habt, schickt uns das gerne. Wir haben jetzt echt schon ein paar Mails bekommen, auch per Twitter noch ein paar Sachen. Wir sammeln das alles und ja, wenn wir genug haben, machen wir gerne nochmal so eine Folge. Also das ja, hat uns sehr viel Spaß gemacht, beziehungsweise uns sehr viel Grusel bereitet. Und ja, euch hat das auch sehr viel Grusel bereitet. Vor allem die Geschichten von Magnus kamen sehr gut an.
Ja, die waren der Topseller.
Mit dem Wald und dem unliebsamen Besuch im
Magnus,
Haus.
Magnus, bitte erlebe noch mehr gruselige Dinge und erzähl uns davon.
Er meinte
davon.
Schon, er hat noch eine.
Ach, natürlich.
Eine hat er noch. Aber er meinte, die fand er nicht so gruselig wie jetzt den anderen, deswegen hat er die weggelassen. Aber fürs nächste Mal, eine hat er noch sonst. Ja, aber auf jeden Fall, vielen, vielen Dank. Und ja, ihr habt uns da reichlich Feedback gegeben, dass euch das alles sehr gegruselt hat und dass ihr das sehr gut fandet. Das freut uns. Und ja, jetzt sind wir jedenfalls zurück mit einer regulären Ausgabe. Denn wir haben gesagt, heute gibt's mal wieder ein bisschen Pasta.
Ja, ich muss mich von vornherein erstmal entschuldigen. Ich weiß nicht, ob man es ein bisschen hört, aber ich bin ein bisschen am Kränkeln. Und deswegen könnte es sein, dass meine Stimme belegt ist. Und falls mal von Weitem ein kleiner leiser Huster kommt, dann könnte der eventuell von mir sein. Oder von den Katzen. Wenn er süß klingt, ist er von mir.
Wir wissen übrigens nicht, was hier los ist. Unsere weibliche Katze, die Midna, die starrt gerade seit 10 Minuten einen Karton in der Ecke an. Sehr gruselig.
Ist ein bisschen gruselig.
Vielleicht ist es ein Geisterkarton, wir wissen es noch nicht. ja, wie immer, ihr wisst Bescheid, wenn es hier mal rumpelst, ist die Katzen. Ja, jedenfalls heute eine Creepypasta haben wir uns ausgesucht und wir haben uns ein bisschen, also beziehungsweise vor allem Franzi hat sich drum rumgewunden, warum werdet ihr später noch hören. Aber wir haben jetzt gesagt, wir machen das jetzt einfach, weil dann haben wir es auch so ein bisschen von der Bucketlist. Denn wir sprechen heute über eine oder mit der bekanntesten, einer der ersten Creepypastas überhaupt, die auch maßgeblich daran beteiligt waren, überhaupt, dass Creepypastas so in Umlauf gekommen sind. Und ja, wir haben uns jetzt gedacht, auch wenn sie vielleicht nicht die beste ist, wie ihr vielleicht später noch hören werden.
Das ist aber leicht untertrieben.
auch wenn es vor allem nicht Franzis Lieblingspasta ist, im Gegenteil, dann trotzdem müssen wir es natürlich machen, weil sie ja bedeutend, sage ich mal, ist für das Thema. Und ja, dann haben wir gedacht, komm, lass uns sie einfach erst machen, denn es ist auch ein Anlass immerhin da, denn sie feiert gerade Jubiläum.
Ja.
Am 3., glaube ich, war es, ne? Genau, also Aufnahme der 5. am 3. jetzt wie alt ist sie geworden?
10 Jahre alt.
Genau, 10 Jahre, ne? Also, herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch, dass diese wunderschöne Creepypasta geschrieben
denn
wurde.
Denn es geht heute um Jeff the Killer. Also herzlichen Glückwunsch Jeff zum 10-Jährigen. Da ist die entstanden. Das war eben auch so ein bisschen so der Zeitraum, wo dieses Creepypasta-Universum geschaffen wurde, dieser Trend.
Ja. Wir knallen unsere virtuellen Sektkorken und Konfettikanonen. Peng, peng, bumm.
Das hätten wir wirklich welche haben müssen. Dann so,
so Tröten. Ja, da wären die Katze unter die Couch gegangen,
ja, genau,
wären die
wieder gegangen. Und so Fußballtröten.
Ja, död, Vuvuzelas.
ja, jedenfalls 10 Jahre. Deswegen, also das hat einen Anlass. Ich habe gesagt, komm, wenn die schon 10 Jahre jetzt alt wird, am dritten Mal geworden ist, dann nutzen wir das und dann machen wir das auch jetzt einfach mal hier. Und ja, bevor wir weiter reden, hören wir uns jetzt natürlich wie immer einfach in einem Einspieler mal an, worum es überhaupt bei Jeff the Killer geht.
Eigentlich sollte ich das ja machen, aber weil ich krank bin, habe ich gesagt, da habe ich das mal wieder richtig schön an André abgedrückt. Aber ich habe auch einen kleinen Sprechpart.
Du findest immer einen Grund, genau. Nee, wir wollten nicht den nasalen Jeff the Killer hören, sondern deswegen habe ich...
Den gruseligen André Jeff the Killer.
Genau, habe ich es übernommen. Also, wir hören daran rein und hören uns an, was ist denn Jeff?
Was es Wunderschönes zu berichten gibt.
The Killer.
Gefährlicher, unbekannter Mörder noch immer auf freiem Fuß. Nach Wochen unaufgeklärter Morde ist der noch immer unbekannte Mörder immer noch nicht gefasst worden. Nachdem bisher nur wenige Hinweise auf den Mörder gefunden wurden, erzählt jetzt ein tapferes kleines Mädchen, die einen Angriff des Killers überlebt hat, ihre Geschichte.
Ich bin mitten in der Nacht aufgewacht, weil ich schlecht geträumt habe. Ich bemerkte, dass das Fenster offen war, obwohl ich mich noch genau erinnern konnte, dass es geschlossen war, als ich ins Bett ging. Ich stand auf und schloss es wieder. Danach verkroch ich mich wieder unter meiner Bettdecke und versuchte, wieder zu schlafen. In diesem Moment überkam ich das ungute Gefühl, dass ich beobachtet werde. Ich sah auf und fiel vor Schreck beinahe aus meinem Bett. Zwischen zwei von Licht angestrahlten Vorhängen konnte ich zwei Augen sehen. Es waren aber keine normalen Augen. Sie waren dunkel und wirkten bedrohlich. Sie waren schwarz umrandet und jagten mir einfach nur Angst ein. In diesem Moment sah ich seinen Mund, ein unnatürlich breites, schreckliches Grinsen, von dem sich mir die Nackenhaare aufstellten. Diese Gestalt stand einfach nur da und beobachtete mich. Schließlich sagte er es, nach einer gefühlten Ewigkeit. Ein simpler Satz. Doch so wie er ihn aussprach, konnte es nur ein Verrückter tun. Er sagte, »Geh schlafen.« Ich stieß einen lauten Schrei auf. Daraufhin stürzte er auf mich zu. Er zückte ein Messer und nahm meine Brust in Höhe des Herzens ins Visier. Er sprang auf mein Bett. Ich kämpfte dagegen an. Ich trat ihn, schlug ihn und wälzte mich hin und her, versuchte ihn somit von mir herunterzustoßen. Als nächstes stürmte mein Vater in mein Zimmer. Der Mann warf das Messer auf meinen Vater. Er traf ihn an der Schulter. Er hätte meinen Dad vermutlich erledigt, hätten die Nachbarn die Polizei nicht schnellstens verständigt. Sie fuhren in die Einfahrt und rannten zur Haustür. Der Mann drehte sich um und rannte den Flur entlang. Ich hörte einen Krach, der wie das Zerbrechen von Glas klang. Als ich aus meinem Zimmer rauskam, sah ich, dass das Fenster auf der Rückseite unseres Hauses kaputt war. Ich sah hinaus und konnte sehen, wie er in der Ferne verschwand. Ich sagte ihnen, sein Gesicht werde ich niemals vergessen. Diese kalten, bösen Augen und dieses kranke Grinsen. Sie werden nie mehr aus meinen Gedanken verschwinden.
Die Polizei ist immer noch auf der Suche nach diesem Mann. Sollten Sie jemanden sehen, der auf die Beschreibung aus dem Bericht passt, melden Sie dies bitte umgehend der Polizei. Jeff und seine Familie waren neulich in eine neue Nachbarschaft gezogen. Jeff und sein älterer Bruder Leo konnten sich deswegen nicht beschweren. Immerhin hatten sie jetzt ein neues, großes Haus. Als die Familie am Auspacken war, schaute eine Nachbarin vorbei. Sie alle stellten sich ihre Nachbarin vor, dann lud Barbara die neue eingezogene Familie zu der Geburtstagsfeier ihres Sohnes ein. Jeff und sein Bruder wollten ablehnen, doch ihre Mutter nahm die Einladung freudig an. Jeff ging in sein Zimmer und ließ sich aufs Bett fallen. Er lag auf seinem Bett und starrte an die Decke, als er plötzlich ein seltsames Gefühl spürte. Es tat nicht weh, doch es war ein merkwürdiges Gefühl. Am nächsten Tag ging Jeff runter, um zu frühstücken und sich für die Schule fertig zu machen. Als er da saß und aß, spürte er wieder dieses seltsame Gefühl. Doch dieses Mal war es stärker. Er bekam einen leichten, zerrenden Schmerz davon, doch er ignorierte es erneut. Nachdem er und Leo aufgegessen hatten, gingen sie zusammen zur Bushaltestelle. Als sie da saßen und auf den Bus warteten, kam ein Kind mit einem Skateboard vorbei. Er stoppte, blickte zu Jeff und Leo und sagte,
»Na, sieht aus, als hätten wir hier frisch Fleisch.«
Dann tauchten zwei weitere Kinder auf.
»Das sind Keith und Troy. Ich bin Randy.« Für alle Kinder in der Nachbarschaft gibt es einen kleinen Preis für die Busfahrt zu zahlen, wenn ihr versteht, was ich meine.
Leo sprang auf und stellte sich Randy in den Weg, als plötzlich einer seiner Freunde ein Messer zog und auf ihn richtete. Der Junge ging zu Leo und zog ihm sein Portemonnaie aus der Tasche. In dem Moment bekam Jeff wieder dieses Gefühl. Diesmal war es richtig stark. Es brannte in ihm. Er stand auf, aber Leo deutete ihm an, er soll sich wieder hinsetzen. Jeff ignorierte seinen Bruder, trat Randy gegenüber und schlug ihm mit voller Wucht auf die Nase. Als Randy nach seinem Gesicht griff, schnappte sich Jeff sein Handgelenk und brach es. Troy und Keith stürmten auf Jeff zu, doch Jeff war zu schnell für sie. Er stach Keith mit Randys Messer in den Arm, worauf dieser schreiend zu Boden ging. Danach schlug er Troy so heftig in den Magen, sodass er auf die Knie ging und sich übergab. Leo konnte nichts tun, außer Jeff überrascht und verwundert anzusehen. Am nächsten Morgen hörte Jeff ein Klopfen an der Haustür. Er ging nach unten und sah zwei Polizisten an der Tür stehen. Seine Mutter bat sie rein und es stellte sich heraus, dass die Polizisten nach einem Täter suchten, der die drei Schulkinder an der Bushaltestelle übel zugerichtet hat. Jeff gestand sofort und versuchte alle davon zu überzeugen, dass sie die Opfer waren und sich nur verteidigten. Doch die Polizisten glaubten Jeff nicht. Doch plötzlich stand Leo mit einem Messer an der Tür und schrie,
»Ich hab diese Jungs verprügelt!«
Er legte das Messer weg und ging rüber zu den Beamten. Sie nahmen ihn mit nach draußen, wechselten noch ein paar Worte mit der Mutter und fuhren samt Leo davon. Jeff konnte nichts tun und weinte. Leo hatte sich für ihn geopfert. Einige Tage später stand die Geburtstagsparty von Nachbarskind Billy an. Jeff wollte nicht mitgehen, nachdem was mit seinem Bruder gerade passiert war, doch seine Eltern zwangen ihn.
Dort angekommen, gesellten sie sich zu den anderen Erwachsenen ins Wohnzimmer und Jeff ging in den Garten, wo all die Kinder, Räuber und Gendarm spielten. Doch plötzlich tauchten aus dem Nichts Randy, Keith und Troy auf. Mit ihren Skateboards sprangen sie über den Gartenzaun. Die drei hatten noch eine Rechnung mit Jeff offen und konfrontierten ihn. In Randys Augen blitzte der Hass, als er sich auf Jeff stürzte. Die beiden schlugen sich in verteilten Kopfnüsse. Die anderen Kinder schrien und die Erwachsenen kamen aus dem Haus gerannt. Troy und Keith zogen plötzlich Pistolen aus ihren Taschen und hielten die Eltern in Schach. Die Prügelei führte die beiden ins Haus, wo Randy eine volle Flasche Wodka fand und sie auf Jeffs Kopf zerschlug. Jeff prügelte danach so heftig auf ihn ein, dass Randys Herz aufhörte zu schlagen. Keith und Troy verfolgten Jeff und nach heftiger Auseinandersetzung fand sich Jeff im Badezimmer wieder. Er riss den Handtuchhalter aus der Wand und schlug den anstürmenden Troy damit nieder. Keith drängte Jeff daraufhin gegen die Wand, wodurch eine Flasche Bleichmittel vom Regal fiel und die beiden komplett mit Bleiche bedeckte. Jeff rieb sich die Augen, nahm den Handtuchhalter und schlug nun auch Keith damit nieder. Blutspuckend lag er am Boden und lachte. Dann nahm er ein Feuerzeug, entzündete es und warf es auf Jeff, der durch den Alkohol des Bleichmittel in Flammen aufging. Wie eine menschliche Fackel rannte er nach unten und brach im Wohnzimmer zusammen. Als Jeff aufwachte, hatte er einen Gips um sein Gesicht gewickelt. Er konnte nichts sehen, doch er fühlte einen starken Druck auf seinen Schultern und Stiche am ganzen Körper. Mehrere Wochen musste er im Krankenhaus bleiben. Dann kam der Tag, an dem seine Verbände entfernt werden sollten. Seine Familie war da, um zu sehen, wie er wohl aussehen würde. Alle waren ganz gespannt, als der Arzt die Bandagen entfernte. Jeffs Mutter schrie beim Anblick des Gesichts ihres Sohnes. Leo, der mittlerweile aus der Jugendhaft entlassen wurde, und Jeffs Vater starrten, von Ehrfurcht ergriffen, sein Gesicht an. Jeff sprang aus dem Bett und rannte ins Badezimmer. Er sah in den Spiegel und erkannte die Ursache des Kummers. Sein Gesicht. Es war schrecklich. Seine Lippen waren zu einem tiefen Rot verbrannt. Seine Haut erstrahlte in einem reinen Weiß und seine Haare waren versengt und pechschwarz. Vorsichtig befühlte er mit seiner Hand sein Gesicht. Es fühlte sich ganz ledrig an. Er schaute zurück zu seiner Familie und dann wieder in den Spiegel. Später in der Nacht wurde Jeffs Mutter von einem Geräusch geweckt. Sie hörte ein Weinen, das aus dem Badezimmer drang. Als sie in das Bad schaute, bot sich ihr ein entsetzlicher Anblick. Jeff hatte sich mit Hilfe eines Messers ein breites Lächeln in die Wangen geschnitten. Dazu hatte er sich die Augenlider abgebrannt, sodass seine Augen nicht mehr schließen konnten. Seine Augen waren schwarz umrandet. Seine Mutter drehte um und rannte zurück ins Schlafzimmer, um ihren Mann zu wecken. Sie schrie und schüttelte ihn, bis sie Jeff bemerkte, der mit einem Messer in der Hand in der Tür stand. Sie wollte noch etwas sagen, dann stürmte Jeff los und weidete seine Eltern auf dem Ehebett aus. Sein Bruder Leo wachte irgendwann von dem Lärm auf und schaute sich um. Als er gerade wieder einschlafen wollte, drückte ihm plötzlich jemand den Mund mit der Hand zu. Es war sein Bruder Jeff. Leo zappelte, während Jeff das Messer hob.
Geh einfach schlafen.
Ja, das war Jeff.
Und die wunderschöne Geschichte.
Ja, also man muss dazu sagen, ich schreibe die passt das ja immer ein bisschen um und kürze die ein. Die ist wirklich sehr lang, also selbst unsere war noch lang, weil man schon, also man kann sich alles weglassen. Und ich muss sagen, ich habe einiges an der Pasta selber neu umgeschrieben, deswegen klingt sie auch ein bisschen besser. Wenn ihr die Originalpasta lest, wir verlinken sie natürlich wie immer unten in den Shownotes, dann merkt ihr, dass die eigentlich ein bisschen, ja.
Also man muss dazu sagen, André kannte Jeff the Killer bis vor kurzem noch gar nicht.
Nein, das ist nicht wahr. Ich wusste, ich kannte es, ich war nur nicht komplett drin und habe es nicht gehört.
Genau, und dann habe ich und André, mein Creepypasta-YouTuber, also da saßen wir im Auto und ich habe André die Creepypasta angemacht, dass wir sie uns mal anhören können. Und wir haben sehr oft sehr herzlich gelacht, muss man dazu sagen.
Was ja weil, eigentlich nicht die Intention der Creepypasta
sein. Nein, aber wir haben ziemlich am Boden gelegen teilweise, aber sind dabei vorsichtig Auto gefahren. Aber ja, das war auf jeden Fall die Creepypasta und natürlich, wie immer in unseren Folgen, werde ich jetzt einmal den Ursprung erklären, wo diese wunderschöne Geschichte herkommt. Genau. Also, die vorgetragene Geschichte, die ihr jetzt aktuell gehört habt, wurde am genau 12. August 2012 im Creepypasta-Wiki hochgeladen. Der User, der diese hochlud, nannte sich Sesseur und man muss dazu sagen, dass über diesen Autor, der diese Version hochgeladen hat, gar nichts bekannt ist. Und diese Geschichte gilt normal als Ursprungsstory, beziehungsweise wird immer als die Aushängegeschichte von Jeff the Killer genommen. Aber die Leute, die aufgepasst haben, werden jetzt denken, Moment, das diese Creepypasta feiert doch 10-jähriges Jubiläum 2012, 2018. Lüge.
Lügen-Podcast.
Ja, shame. Nein, aber man muss dazu sagen, dass die richtige Originalgeschichte zu Jeff the Killer schon um einiges älter ist, denn sie wurde, wie bereits gesagt, am 3. Oktober 2008 auf YouTube hochgeladen. Auch von einem User, der sich ebenfalls Sisseur nannte. Das ist aber der originale Sisseur, muss man dazu sagen. Und in diesem Video stellt er Jeff the Killer wirklich relativ kurz vor, denn dieses Video dauert gerade mal 2,5 Minuten. Und das gibt's auch gar nicht mehr mittlerweile auf YouTube. Das wurde gelöscht mit der Zeit, aber es gibt ganz, ganz viele Re-Uploads. Wir werden euch auch auf jeden Fall auch einen in die Shownotes verlinken, dann könnt ihr euch das mal angucken. Mhm. Man muss dazu sagen, es ist wirklich nicht das beste Video. Also es ist so ein bisschen gemacht, wie wenn man früher in der sagen wir schon in der Schule, wenn man eine Videopräsentation gemacht hat und das mit PowerPoint, mit coolen Effekten und so. So ungefähr ist die gemacht.
Ja, man muss halt sagen, 2008 so, da war jetzt auch YouTube jetzt noch nicht so krass am Start wie heute. Da das haben stimmt. Die Leute noch so ein bisschen in den Kinderschuhen gesteckt. Da war noch nicht jeder Adobe Premiere Profi, jeder 13-Jährige. Und ja, das ist halt doch sehr amateur, sehr laienhaft, sagen wir mal laienhaft gemacht, ja.
Das stimmt. Ich muss auch dazu sagen, dass ich diese komplette Original, also dieses Original dieser Geschichte auch nicht kannte, bis wir zu diesem Podcast recherchiert haben. Auch ich kannte nur diese wundervolle 2012er Variante.
Also eigentlich ja quasi der Trittbrettfahrer, wenn man so will. Ja.
Es ist eigentlich, ist das Original, was jetzt als Original gilt, die Fanfiction zu der Originalgeschichte, kann man sagen. Die ja, dann und die ist plötzlich, berühmt geworden, ja, sozusagen. Nicht. Und ja. In diesem Video, also ich habe dann erst das Video geschaut und habe mich ein bisschen gewundert, weil in dem Video gibt's halt kaum Informationen, wie, also was genau da passiert und was, also da werden nicht wirklich viele Details genannt, aber man findet wiederum im Internet dann auch andere Sachen, wo es alles ein bisschen detailreicher erklärt ist. Und dann habe ich ein bisschen weiter geforscht und habe rausgefunden, dass man diese Originalgeschichte noch auf der original Deviant-Art-Seite von dem Sisseur finden kann. Denn dort beantwortet er unter anderem auch in der Kommentarspalte ziemlich viele Fragen zu Jeff the Killer, denn der Autor selbst heißt im Original, also sein richtiger Name ist ebenfalls Jeff, und er sieht Jeff the Killer sozusagen als alternativen Teil seiner Persönlichkeit an. Und wenn man ihn im DeviantArt eine Frage stellt, beantwortet er sie so, wie Jeff the Killer sie beantworten würde. Wenn ich zum Beispiel sage, hey Jeff the Killer, was ist eigentlich dein Lieblingsessen? Und er würde sagen, Spaghetti, dann ja, ist das halt, weil der User sich halt in sozusagen diese Persönlichkeit reingedacht hat, kann man so sagen. Und
netter Typ.
Ja, ich kann aber diese DeviantArt-Seite wirklich nur empfehlen, und diese Kommentarspalte ist wirklich, wirklich cool, weil er beantwortet da wirklich viele Fragen und also sehr viele Hintergrundinformationen, die andere User dann wiederum nehmen, wenn sie Fanfictions schreiben. Denn wie wir alle wissen, gibt es zu Creepypastas extrem viel Fanfiction-Stuff. Ich würde nicht empfehlen, Fanfictions zu Creepypastas zu lesen. Was bei rauskommt, sieht man ja in der Originalgeschichte. aber ich will noch gar nicht so viel zu meiner Meinung vorgreifen. Egal. Auf jeden Fall sagt der gute Jeff, oder Sisseur, wie er sich ja nennt, dass er die Creepypasta Jeff the Killer wirklich nur aus komplett reiner Langeweile geschrieben hat, denn er mag selbst Horrorgeschichten und wollte halt selbst immer mal eine erfinden und schreiben, und so kam er irgendwann auf die Idee von, ja, Jeff the Killer und hat die dann so ins Internet gestellt. Es gibt viele Kommentatoren auf DeviantArt, die ihm unter anderem auch unterstellen, dass er diese Geschichte gestohlen hat, also viele behaupten, dass er sozusagen ein Fake-Account ist, oder dass er einfach behauptet, der Originalautor von der ganz originalen Geschichte zu sein, aber es gibt halt keine, man kann nicht sagen, dass er der komplett Originale ist, aber es gibt jetzt auch keine Quellen oder Dinge, so Spuren im Internet, wo man rausfindet, wer dann wirklich komplett original dahinter stecken soll. Und so wie er das alles beantwortet und macht, gehe ich schon davon aus, dass das wirklich der richtige Account vom Jeff the Killer-Erfinder ist. Der Sisseur selbst sagt, dass er niemals wollte, dass seine Geschichte, also Jeff the Killer, eine Creepypasta wird, denn er muss sagen, dass er mittlerweile dieses Ganze, was sich darum aufgebaut hat, ziemlich doof findet, und er mag diese Geschichte von 2011 überhaupt nicht, da sie viel zu sehr von dem Jeff abweicht, den er eigentlich im Hinterkopf hat. Mhm. Also er ist sehr unzufrieden, was mittlerweile aus Jeff the Killer, aus dieser Figur geworden ist. Und was genau denn der Unterschied ist, weil ihr werdet euch jetzt vermutlich fragen, ja, was ist denn aber in der Originalgeschichte passiert? Da gebe ich natürlich wundergern weiter an meinen lieben André.
Ja, man kann auch noch gerade kurz, bevor ich weitermache, dazu sagen, also viele Infos, die wir jetzt euch hier erzählen, die stammen unter anderem auch aus Interviews, die halt dieser Sisseur gegeben hat. Also dieser Sisseur, der sich als zumindest sagt, er ist der echte Sisseur, der hat in Foren halt auch schon mal so Interviews gegeben, wo er eben Fragen beantwortet hat. Also, ja, aber wie Franzi gerade sagt, Es kann natürlich trotzdem jemand sein, der es nur nachmacht. Deswegen, hundertprozentig belegen kann man es nicht. Aber das sind so, das sind die Fakten, die wir einfach eben, die man rausfindet.
Genau.
Die da sind. Auf die, mit denen können wir ja nur arbeiten einfach. Deswegen können wir nur das natürlich nur nehmen, was da, was wir gefunden haben, beziehungsweise was es noch zu finden gibt, sage ich mal.
Man muss übrigens dazu sagen, mal ganz kurz als Funfact, unsere Katze sitzt immer noch in der Ecke und starrt die Wand an und es ist wirklich seltsam. Aber das wollte ich nur mal kurz einwerfen.
Also wenn wir nachher einfach hier einfach umfallen und ihr hört uns nicht mehr, nervt, dann stimmt, dann kann der Podcast nicht hochgeladen werden. Vielleicht machen die Katzen das. Vielleicht bringen die uns um und laden den Podcast dann hoch.
Das wäre fantastisch.
Ja, zur Originalstory. Also es gibt natürlich eben Unterschiede, sowieso überhaupt. Man sieht, ihr habt jetzt gerade gehört, die 2012er Jeff the Killer ist, Creepypasta ist 41 Seiten lang und die von 2008 ist 2 Minuten lang. aber es gibt halt einfach so ein paar marginale Unterschiede. Also erstmal in der Story, die wir es gehört haben, in der eben berühmten Jeff the Killer Story, sind ja alle Protagonisten, eben Hauptprotagonisten, alle Kinder. Also Jeff selbst ist ein Kind und die sind alle so 11, 12, 13. Mhm. Und in der Originalstory von dem Regisseur, da ist Jeff eigentlich 24 Jahre alt, also deutlich älter. Und sein Bruder Leo ist etwa 1-2 Jahre jünger als er. Also ist schon ein Erwachsener oder ein junger Erwachsener. Also eine ganz andere Ausgangslage schon als hier unsere pistolenschwingenden 12-Jährigen. zudem verbrennt er am Ende nicht in dem finalen Kampf da im Haus, im Badezimmer, also das mit dem dieser Chlorbleiche und dem Wodka, das passiert alles gar nicht, sondern es ist nicht minder bescheuert, muss man sagen, denn er will eigentlich irgendwie seine Badewanne und die Rohre reinigen.
Ja, weil die verstopft sind.
Genau, und ist dafür gerade mit Säure unterwegs. Und leider rutscht er dabei auf einem Stück Seife aus. Der alte Knast-Move. Und kippt sich die Säure quasi über. Es ist also ein Unfall.
Ja,
es
über das Gesicht und den
Nacken. Es ist keiner daran beteiligt. Also es gibt da keinen Kampf und keine Slow-Motion-Prügelszenen und überhaupt. Genau, es ist wirklich ein Unfall. Und dieser Unfall und die Tatsache eben, dass die Menschen ihn danach eben für einen kompletten Freak halten, weil er einfach so entstellt ist und er wird dann eben von ausgestoßen, das verändert ihn und das bringt ihn überhaupt dann dazu, quasi so durchzudrehen.
Genau, es wird halt einfach gesagt, dass dieser Unfall ihn einfach verwandelt. Also, dass seine Persönlichkeit dadurch einfach so plötzlich sich verändert
in
diesem Unfall.
Genau. Und diese Joker-Narben, sagen wir mal, diesen aufgeschlitzten Mund, der sich, dieses breite Grinsen, dass er sich schneidet in der CP, die wir vorhin gehört haben, was er da ja so aus Verrücktheit macht. Das macht er in der Originalstory und das ist auch ein witziger Fact. In der Originalstory macht er das, weil er den Film Ichi the Killer gesehen hat. Wer den nicht kennt, das ist ein japanischer Crime-Splatter-Film von Takashi Miike.
Der ist fantastisch.
Einem sehr berüchtigten japanischen Filmregisseur, der sehr, sehr viele sehr harte und brutale Filme macht. Und Ichi the Killer ist einer davon. Wo der Hauptprotagonist auch so so Spangen im Mund hat und den auch so aufgeschlitzt hat. Es beruht hier auf einem Film, die Idee in der Originalstory. Zudem ist er, Jeff the Killer in der Originalgeschichte, ein bisschen wie Batman. Denn er tötet nicht einfach wahllos Leute und also ist kein Serienkiller, wie es jetzt in der neuen beschrieben wird, sondern er jagt und tötet Verbrecher. Also er macht eigentlich was Gutes in dem Sinne, also Anführungszeichen. Aber er bringt nicht wahllos Leute um, sondern er jagt eben böse Menschen und er erschreckt gerne Kinder, aber er tötet sie nicht, er erschreckt sie nur.
Ist aber sehr sympathisch.
Genau, also er jagt Kindern gerne Angst ein mit seinem gruseligen Gesicht. Und es wird auch so gesagt, auch er hat seine Familie nicht getötet in der Originalgeschichte. Und der Regisseur betont auch nochmal ganz klar, dass er vor allem seinem Bruder, der Leo, den er jetzt in der neuen Creepypasta ja auch am Ende dann wahrscheinlich, das ist ja quasi offenes Ende, aber es ist ja schon relativ eindeutig, dass er ihn auch töten möchte. Er sagt halt, dass er das niemals machen würde, weil er seine Familie halt trotzdem über alles verteidigt. Also das sind ja schon sehr marginale Unterschiede, die der neue Autor, der sich das alles so ein bisschen dann genommen hat und weitergesponnen hat, das hat er ja komplett verändert. Also die ganze Intention, es ist ja hier wirklich, in der neuen ist es ja wirklich jemand, der geisteskrank wird und die ganz klassische Story dreht durch, wird Serienkiller, bringt Leute um, wahllos.
Ja.
Und hier, es ist ein Unfall und er wird quasi zum creepy Batman.
Ja.
Also das ist schon sehr, sehr ganz krasse Unterschiede.
Also ich kann auch sehr verstehen, dass der Regisseur ziemlich unzufrieden damit ist, was aus seiner Geschichte gemacht wurde.
Ja, natürlich. Stell dir einfach vor, du schreibst echt eine Geschichte, jemand nimmt sich das, macht daraus halt totalen Quatsch und das wird auch noch berühmt. Also es ist natürlich.
Stell dir mal vor, du schreibst einen Roman über du schreibst eine Vampir-Liebesgeschichte und dann schreibt jemand eine Fanfiction daraus, die dann um SM handelt, aber um schlechtes SM. Und das wird dann berühmt und wird verfilmt. Ach, Entschuldigung, das ist ja passiert. Ach, das war traurig. Entschuldigung. Ich wollte jetzt echt einen guten Joke reißen und habe dann im Reden gemerkt, dass das eigentlich mehr traurig als lustig ist. Naja.
Naja, jedenfalls, das sind die Unterschiede. Und kommen wir noch zu einem weiteren, ein bisschen Fakten. Und zwar, ihr seht es auf unserem Podcast-Cover, dass die lustige Fratze, die ich da anblickt, das ist quasi Jeff the Killer, beziehungsweise das ist das berühmteste Bild über ihn. Wenn ihr bei Google Jeff the Killer eingebt und die Bildersuche geht, dann findet ihr dieses Bild als erstes. Das ist so zum Symbolbild geworden, wie wir jetzt quasi bei jeder Creepypasta hatten, das ja auch so als Cover. Es gibt ja immer so ein Bild, was sich dann durchsetzt als Artwork, was dann immer für diese Pasta überall verwendet wird, auch in diesen Creepypasta-Wikis und so weiter. Ja, und das ist das eben von Jeff the Killer. Und man vermutet, dass das Bild das erste Mal auf einer japanischen Internetseite auftauchte, die heißt pya.cc, also pya.cc. Da wurde es erstmal entdeckt und es gab zwei Versionen von dem Bild anfangs. Und am 14.08.2008, also nicht, also knapp nur zwei Monate bevor die eben damals online gegangen ist, die allererste, ja. Postete ein User namens Killer Jeff dieses Bild im Newgrounds Forum. Newgrounds ist so ein, ja, so eine kreative Seite. Da gab's halt, gibt's immer noch. Da gibt's halt so Flash Games oder kleine Flash Videos. Das ist so eine Community Seite, wo Leute eben ihre kleinen Flash Spielchen und sowas hochladen können. In den Newgrounds Foren meinte jemand, dass er auf diesem Bild zu sehen sei. Also ein Killer Jeff meinte, das bin ich. Also wenn man das auch war, vielleicht war es der Sessor mit Fackelkauf.
Ja, manche vermuten, dass es der Sessor war, der
schon mal so ein bisschen Foreshadowing zu betreiben oder so. Genau, also das ist dann passiert. Und es wird aber geglaubt, dass das Bild beziehungsweise es geht ein Gerücht um, dass das Bild eine gefotoshoppte Frau wäre namens Katie Robinson. Das soll ein Mädchen gewesen sein, das gemobbt wurde. Das ging wohl auch im 4chan-Forum viel rum. Das hatten wir auch schon ein paar Mal, glaube ich, hier im Podcast. 4chan-Forum ist so ein Messageboard, ein ganz verrufenes, sag ich mal, wo auch viel, da kommen so die ganzen Memes her. Und es ist ja dieses Internet-Troll, der Trollhort des Internets. Mhm. Und da ging es wohl auch darum, dieses Bild, dieses Mädchen. Und angeblich wurde das so sehr gemobbt, dass es bis der Suizid begann. Und das soll wohl ein gefotoshopptes Bild, die Fratze auf ihr Gesicht gelegt sein und so weiter. Aber der Sessor, also der Original-Sessor, der Autor, meinte in einem Interview, dass das absoluter Quatsch sei, dass nicht stimmen würde. Aber auch hier gibt es leider keine kompletten Belege. Wir können es nicht hundertprozentig sagen. Das ist nur das, was man da noch an Infos zu findet. Es kommt aus Japan und ist vermutlich einfach irgendjemand, der sich eine Maske gebaut hat. Ähnlich ein bisschen wie bei Momo. Quasi hat es dann einfach zweckentfremdet für diese Geschichte nachher. Ja,
aber das Bild ist echt so das, was man...
Das sieht man überall.
Ja, das ist, wenn man Jeff the Killer sucht, das ist das Erste, was man findet. Man sucht überall einfach als das Bild, also Signature-Bild für diese Creepypasta genommen wird. Genau. Was ihr, wenn ihr uns schon eine Weile hört, auch sehr deutlich wahrscheinlich gelernt habt von uns, ist die Tatsache, dass wenn Creepypastas sehr berühmt werden, dass es einfach spreadet ein bisschen, kann man sagen. Also ja, das bleibt dann nicht nur bei der Creepypasta, sondern es gibt ja zum Beispiel ein eigenes Slenderman-Wiki, es gibt ein Candle Cove-Wiki. Genau,
Candle Cove hatten wir es ja auch, wo dann auch noch die Geschichten von Charakteren weitergesponnen werden.
Genau. Und natürlich, dadurch, dass Jeff the Killer vermutlich wirklich, ich denke mal, mit Slenderman so die bekanntesten sind, vielleicht nicht die beliebtesten, aber so die man halt überall findet. Wenn man an Creepypasta denke ich immer sofort Jeff the Killer, Laughing Jack und Slenderman sind so die drei Signature-Creepers und das russische Schlafexperiment, das denke ich auch, kommt da auch mit rein. Genau. Und so ist es natürlich auch bei Jeff the Killer. Es gibt unfassbar viele Side-Stories, es gibt unendlich viele Fanfictions und richtig, richtig viele Fanarts. Ihr müsst mal einfach bei Pinterest Jeff the Killer eingeben, da habt ihr eine echt krasse Palette. Man muss aber sagen, dass es zu Jeff the Killer echt viele coole Fanarts auch gibt. Also das muss man sich eingestehen, die sind echt ziemlich, ziemlich cool. Es gibt auch im Creepypasta-Wiki, im Jeff the Killer-Wiki unter anderem auch so Crossover-Geschichten like Slenderman vs. Jeff the Killer und so Sachen. Also das ist echt ziemlich, ziemlich, ziemlich weit gespreadet mittlerweile. Und Natürlich führt so eine Bekanntheit von der Creepypasta dazu, dass zusätzliche Geschichten, ähnlich wie bei Candle Cove, dazu erfunden werden und dass bestehende Charaktere einfach umgeschrieben werden. Das ist dann einfach, dass es zu Jeff the Killer einfach rundum verschiedene Kanons, also viele verschiedene Erzählstränge gibt, die da immer weiter erzählt werden. Unter anderem gibt es zwei Sidekicks, beziehungsweise zwei
ja, bisschen Charaktere. Ja, bisschen wie Robin von Batman.
Genau, ja, kann man sagen. Es gibt sozusagen ein paar Side-Charaktere, so wichtige Charaktere, die jetzt noch dazugeschrieben wurden. Unter anderem gibt es sozusagen ein weibliches Gegenstück zu Jeff the Killer, und zwar heißt die gute Frau Jane the Killer. Sie wird immer gern beschrieben wie, das wird immer so gern beschrieben wie so eine Joker-Harley Quinn-Hassliebe-Beziehung, kann man sagen. Aber das ist Quatsch, denn man muss dazu sagen, Jane war ein Mädchen, deren Eltern von Jeff the Killer getötet wurden. Und sie hat seit diesem Tag einfach nur die Intention, dass sie Jeff töten möchte. Sie tötet unter anderem aber auch, also wie eigentlich in der Originalgeschichte, auch nur Verbrecher. Das tut sie aber nur, weil sie in jedem Verbrecher einfach das Gesicht von Jeff sieht. Also sie bildet sich einfach ein oder stellt sich vor, dass dieser Verbrecher, dass es sich bei dem um Jeff handelt, und deswegen tötet sie ihn. Aber ihr größtes Ziel ist es einfach, Jeff zu töten. Also das ist das, was sie vorantreiben, was sie noch am Leben hält. Das war eigentlich so die Grundgeschichte davon. Aber mittlerweile gibt es durch die ganz komplette Fanbase einfach erweiterte Geschichten rund um sie und um ihre Motive. Also es gibt unfassbar viele verschiedene Fanfictions, wo geschrieben wird, was genau passiert ist und was, ja, warum sie diese Motive hat. Es gibt natürlich auch Liebesgeschichten, dass es dann doch irgendwie so ein bisschen Love is in the air mäßig zwischen den beiden. Aber das ist nicht so. In der richtigen Originalgeschichte ist sie einfach sozusagen die, ja, der, wie kann man sagen, der Hauptboss von...
Der Endboss.
Der Endboss sozusagen, also der größte
der
Feind.
Der Nemesis.
Der Nemesis, genau, von Jeff the Killer. Genau. Dann andererseits gibt es noch den guten Homicidal Liu. Und Liu dürfte euch bekannt vorkommen, das ist nämlich der Bruder von Jeff. Und in diesem Kanon überlebt Liu den Angriff von Jeff, denn im Original stirbt er, wie man ja vermuten konnte am Ende der Geschichte. Mhm. Dort überlebt er es aber wurde von Jeff ziemlich zugerichtet. Also in der Original Creepypasta-Geschichte, die es dazu gibt, wird sein Gesicht halt zerschnitten. Und Jeff, es ist ein bisschen unrealistisch geschrieben, genauso wie in der 2012-Version. Also Jeff schneidet seine Wochen und greift in seine Organe rein und wühlt ein bisschen rum. Leo überlebt das, wie auch immer, und wacht dann im Krankenhaus auf und ja, wird dann von der Krankenschwester so ein bisschen betütert und die bezeichnet, also sie erzählt ihn so ein bisschen und meint dann auch, dass sie froh ist, dass sie überlebt hat, da er ziemlich hart von seinem, sie nennt ihn dann Bastard-Bruder, angegriffen wurde. Liu tötet diese Krankenschwester daraufhin, denn er hört seitdem diese Krankenschwester seinen Bruder beleidigt hat, hört er eine zweite Stimme in seinem Kopf, die ihn halt dann befiehlt, dass er diese Krankenschwester töten soll. Und und diese Stimme befiehlt ihm außerdem, dass er ebenfalls Jeff jagen und töten soll. Liu stattdessen, der richtige Leo scheint das aber nicht zu wollen, denn er möchte Jeff einfach nur finden, weil es sein Bruder ist und die beiden hatten ja ein recht inniges Verhältnis zueinander. Und so ist das sozusagen so eine, ja, so zwei Gesichter-Geschichte, die dann darum spielt. Genau, das ist dann der zweite Sidekick, Homicidal Leo. Das sind so die beiden größten Charaktere, die damit drumherum geschrieben wurden. Es gibt auch zu den beiden unfassbar viele, ja, natürlich Seitengeschichten und sehr viele Fanarts. Und auch die beiden haben in den Jeff the Killer Wiki auch zwei ziemlich große Artikel.
Also halt ein bisschen fast wie es MCU, ne? Das Marvel Universe.
Ja, so ein bisschen.
Das Jeff the Killer Cinematic Universe.
Ja.
Mit jede Menge neuen Charakteren. Und wie eingangs schon gesagt, ich habe die Story ja anfangs ein bisschen umgeschrieben, wie gesagt. Aber trotz allem, ich habe so ein bisschen das holprige Deutsch rausgenommen, aber trotz allem habt ihr ja gemerkt, so dass die Story insgesamt, so wie sie jetzt existiert, ist also die 2012 war die bekannte, dass die natürlich trotz allem, also wir wissen natürlich nicht, wie die euch gefällt, so, aber man kann nicht von der Hand weisen, dass die halt schon genau genommen großer Blödsinn ist. Also sie ist ja sehr bekannt, wie gesagt, haben wir einfach gesagt, sie ist eine der bekanntesten Creepypastas, sie ist mit dafür verantwortlich oder trägt das mit, dass Creepypastas so berühmt geworden sind, dass dieses Phänomen sich so verbreitet hat, zusammen mit Slenderman, zusammen mit, hilf mir, dem Clown?
Laughing Jack.
Laughing Jack, genau. Ihr seht, ne, wie immer, Franzi ist Profi. Ich muss immer ohne Franzi mich aufgeschmissen. Genau, also die Creepypasta hier gehört in diesen Pool an Creepypastas, die dafür verantwortlich sind, dass dieses Phänomen so groß geworden ist. Und deswegen, die wird ja auch ständig auf allen Creepypasta-Wiki-Seiten und überhaupt allen Creepypasta-Seiten ist diese Creepypasta Jeff the Killer immer oben bei den Empfehlungen. Sie ist immer auf den Startseiten dabei als Top, die Top 3 oder Top 5. Und und man muss halt sagen, ihr habt sie jetzt auch gehört alle, auch wenn ihr sie vorher nicht kanntet. Man kann, glaube ich, sicher sagen, dass die Berühmtheit nicht auf die Qualität der Creepypasta zurückzuführen ist.
Das stimmt.
Denn ja, sie hat einige Elemente, die einfach total hanebüchen sind, woran man vielleicht auch eben merkt, dass der Autor, ich vermute mal oder wir vermuten mal, der Autor wird auch sehr jung gewesen sein. Sie wirkt, sage ich mal, sehr naiv, sehr realitätsfremd, kann man sagen. Das kann natürlich jemand aus Absicht gemacht haben, aber ich finde, nee. Also ich finde, du merkst, da war jemand dran, der halt erstens nicht gut schreiben kann. Wie gesagt, der Original Schreibstil ist halt furchtbar. Aber auch eben die Ideen. Also man hat ja diverse Dinge einfach in der Pasta, wo man das eben absehen kann. Also zum einen natürlich die ganzen Kinder. Wie gesagt, alle Kinder inklusive Jeff und seine Kontrahenten da, die sind alle im Alter von 11 bis 13. die sind alle überaus brutal, also viel zu brutal. Also ja, okay, die Jugend verroht, sagt man, aber dass dann plötzlich an der Bushaltestelle Messer gezückt werden mit 11, 12 Jahren, das ist vielleicht dann doch ein bisschen überspitzt. Auch allgemein die Sprache, wie sie miteinander umgehen, so, das ist alles zu erwachsen. Also es wird gesagt, sie sind sehr jung, aber sie verhalten sich eigentlich wie locker 6, 7 Jahre älter, alle im Schnitt. Und oder auch bei der Festnahme eben vom Leo, vom Bruder, als er sich dann...
Das bedeutet 2 Jahre Jugendknast.
Das bedeutet 2 Jahre Jugendknast, genau, das haben wir rausgelassen, den Satz, weil ich ihn so dämlich fand.
Ja, in der Originalgeschichte ist er drin, dann kommen die Polizisten, muss man dazu sagen, und sagen einfach nur, wer war das? Und dann meldet sich Leo ja und dann sagen sie, tja, mein Junge, das gibt wohl 2 Jahre Jugendknast. Und bei der Stelle breche ich jedes Mal ab, weil ich mir denke, was zum Teufel?
Ja, kennt man ja, Polizist kommt rein, das gibt 2 Jahre Jugendknast. also alles, das Verhalten für aller Personen, auch wenn, als sie die Leo dann eben festleben, als er da sich dann quasi stellt als Täter, damit er seinen Bruder schützen kann. Keiner sagt irgendwie was, die gehen halt alle zum Auto, die Eltern sagen nichts und dann gibt's auch im Nachhinein, es gibt keine Gerichtsverhandlung, es wird nichts verhört. Es ist einfach, er sagt einfach, ich war's und dann nehmen sie mit und dann ist er eingesperrt. Und alle finden es auch irgendwie, also alle sagen, es ist irgendwie cool, also... Die Mutter sagt dann, ja, wir müssen trotzdem auf die Party gehen, ist ja nicht so schlimm, dein Bruder, ah ja, der kleine Mörder und so. Also das ist halt, solche Dinge und natürlich auch dann eben der Endkampf dann da in diesem Haus, irgendwie, der ist inszeniert wie so eine Action-Filmsequenz. Das wirkt, als ob ein 13-, 14-Jähriger, der das geschrieben hat, vorher so viele Actionfilme geguckt hat. Irgendwie alle Kinder haben plötzlich Schusswaffen, die Eltern sagen nichts. Und
dann er schmiss ihn durch das Fenster, er schmiss ihn in die Küche.
Er schmiss ihn durch die Terrassentür, er schmiss ihn in die Küche, er schoss mehrfach durchs Haus, übergoss ihn mit Wodka und
ich stelle mir da halt
realitätsfremd.
Man muss ja dazu sagen, dass ich kann mir richtig vorstellen, wie da jemand, also ich glaube auch, dass derjenige, der das geschrieben hat, wirklich super jung war, weil ich kann mir richtig vorstellen, der da sagt so, yeah, geil, und dann passiert das und das, und weil man selbst begeistert sich über sowas als Kind. Ja. Ich habe ja in dem Alter auch Geschichten geschrieben, selbst ausgedacht, und meine Charaktere waren auch immer gefühlt 16 und konnten auch alles und waren super reich. Das ist halt, man überspitzt es ja, ey Mann.
Aber wenn man 13 ist, man schreibt das ja auch so, vielleicht ein bisschen so, was man selber cool fände oder was man selber irgendwie...
2 Jahre Jugend.
Ja, 2 Jahre Jugendknast. Oder halt, dass man halt plötzlich so mit 13 so, oh, da kommen Typen, dann ziehe ich eine Knarre ein.
Ja, genau, ich glaube wirklich,
das ist alles sehr, sehr, sehr überspitzt, sehr realitätsfern. Und daran merkt man eben, und wie gesagt, deswegen sage ich ja, deswegen halt der Punkt, der Kultstatus, der kommt ganz sicher nicht von der Qualität, sondern der kommt einfach daher, weil sie so mit das Erste war, was da war. Sie hat einfach diesen Status, weil sie sich am Anfang verbreitet hat so viel und dann diesen Mythos, diesen ganzen Creepypasta Kosmos mit aufgebaut hat. Darum ist sie so berühmt und nicht, weil sie die bestgeschriebenste Creepypasta auf dem Universum ist. Ganz weit weg davon eigentlich sogar.
Genau. Aber was, was wir lange Zeit gar nicht mehr gemacht haben, ist die reale Fälle beleuchten. So, sonst haben wir das, wenn ihr euch in unseren ersten Folgen erinnert, haben wir immer geguckt, ob es irgendwelche realen Fälle gab, die so ein bisschen, also die sich natürlich was mit den Creepypastas direkt zu tun haben, aber die so ein bisschen da
angelehnt sind. Oder genau. Angelehnt oder zumindest halt, wo das so ein bisschen widerspiegelt.
Oder ja, wo man sehen könnte, vielleicht hat jemand genau so einen Artikel gelesen und dachte sich, ah, darüber könnte man ja mal was schreiben oder so. Das ist ja auch ganz oft, dass sowas inspiriert sind. Also dass reale Fälle dann einfach Leute dazu inspirieren, zum Beispiel eine Creepypasta zu schreiben.
Ja, in den letzten, muss man sagen, in den letzten Folgen, die wir hatten einfach, da war das nicht so gang und gäbe. So Candle Cove, also Kinderpiraten gab's, glaube ich, habe ich nicht gefunden.
Also, die gibt's nur im Spielplatz.
Genau, deswegen, ja. Aber hier bietet sie es eben an. Und ja, Franzi, dann erzähl doch mal über das Woods-Massaker.
Genau, der erste Fall, den wir da haben, nennt sich, genau, wie André schon meinte, das Woods-Massaker. Da tötet nämlich ein kleiner Junge namens Jeffrey Woods seine gesamte Familie. Und sein Bruder Leo ist der Einzige, der dieses Massaker überlebt. Der gute kam dann ins Sacred Heart Hospital und verschwand dort einfach, ja, spurlos mit einem Schlag. Mit ihm zusammen auch eine Schwester und ein Wachmann des Krankenhauses. Sämtliche Überwachungsaufnahmen sind dann verschwunden, also man konnte überhaupt nicht mehr nachweisen, was ist passiert. Man hat keine Überwachungsbänder gefunden, um zu sehen, was ist jemand ins Krankenhaus eingedrungen, wie sind sie da rausgekommen, wo sind sie hingegangen. Und ja, auch Jeffrey Woods, der seine Familie getötet hat, ist nach der Tat natürlich dann spurlos verschwunden und es wurde nie wieder was von all den Personen gehört. Ja, ihr werdet euch jetzt vermutlich denken, Moment mal, das klingt ja wie die Creepypasta, die ihr gerade vorgelesen habt. Und ja, das stimmt, es ist nämlich, genau, bei dieser Geschichte handelt es sich nämlich um einen Hoax. Denn diese Geschichte wurde von Internet-Usern als echte News verbreitet und es wurde einfach versucht, dass das als echte Geschichte in die Nachrichten kommt. Aber es gibt halt überhaupt keine Belege, dass so ein Fall existiert hat oder existiert, denn ja, es ist einfach die handelnden Personen, wie ihr schon jetzt rausgehört habt, sind ja genau die Protagonisten aus der Creepypasta, von daher war das einfach eine kleine Fake News. Die aber, die findet man überall, also wenn man so nach Jeff the Killer schaut,
ja, also,
immer
so ein bisschen eingestreut. Man muss halt sagen, da sieht man auch wieder, wie bekannt die halt ist einfach. Jeff the Killer, also die Creepypasta Jeff the Killer, hat auch eine eigene Wikipedia-Seite. Also jetzt nicht Creepypasta-Wiki, sondern wirklich eine eigene, richtige Wikipedia-Seite. Das haben längst nicht alle Pastas. Das haben wirklich nur die ganz bekanntesten.
Ja.
Und in dem Artikel, in dem Wikipedia-Artikel steht das nämlich auch drin.
Ja,
unter Trivia steht es nämlich drin, dass eben diese Geschichte absichtlich eben verbreitet wurde, damit sie in Umlauf kommt, dass vielleicht Leute eben glauben. Und ja, ist aber natürlich alles Quatsch. Ist nie passiert. Ist ein Fake. Ja, aber es gibt natürlich, und das ist jetzt der Anknüpfungspunkt, denn es gibt natürlich echte Fälle, schon lange, reichen bis ins 18. Jahrhundert zurück, wo Kinder zu Mördern wurden, eben wie in dieser Geschichte, also jetzt natürlich wieder von der 2012er aus, also von jüngeren Kindern, nicht jetzt von 24-Jährigen. Und da haben wir uns mal zwei einfach Beispiele rausgesucht, um auch so, wo ich gesagt habe, okay, die gehen natürlich, also ja, es gibt natürlich keine Geschichte, wo jemand auf Seife ausrutscht, sich dann so ins Gesicht kippt, Leute umbringt, das gibt's nicht. Aber es gibt eben Fälle, wo Kinder wirklich zu Mördern wurden aus, ja, teilweise einfach nicht erklärbaren Gründen. Und da haben wir einfach mal zwei Beispiele, die das so ein bisschen beleuchten, wie zum Beispiel, es gibt einen Fall, der ist bekannt geworden unter dem Namen Die Bluttat von Wien. Und es ist gar nicht so lange her, das war nämlich im März 2017. Da hat ein 16-Jähriger seine 42-jährige Mutter mit einem Küchenmesser erstochen, mit 21 Stichen. Und als die Helfer dann, er hat dann die Polizei selber gerufen nach der Tat, der Junge noch.
Mhm.
Und als die Helfer dann in die Wohnung kamen erstmal und die Polizei, saß der Junge einfach nur neben der Leiche seiner Mutter ganz apathisch. Und ja, war sehr verwirrt und einfach nicht anwesend geistig. Und dem wurde dann auch später eine schizophrene Erkrankung attestiert. Er war also zum Tatzeitpunkt auch nicht schuldfähig, weil er wohl schon länger auch einfach gestörtes Verhalten an den Tag gelegt hat, aber irgendwie keiner ernst genommen. Und ja, es stellt sich dann raus, dass eben ein Streit eskalierte und die Mutter wollte ihm die Wohnungsschlüssel wegnehmen, damit er nicht halt nicht raus kann. Dann nicht, also das, er sollte halt Hausarrest kriegen oder wie so stand im Artikel. Und wollte ihm jedenfalls die Schlüssel wegnehmen zur Wohnung und ja, er griff dann zum Messer im Streit und stach halt zweimal in den Rücken. Und dann hat er sie zu Boden gestoßen und dann nochmal, als sie im Boden lag, nochmal 19 Mal auf sie eingestochen. Und hat ihr dabei auch noch ein Polster aufs Gesicht gedrückt, damit sie nicht schreien kann.
Krass.
Also, ja, wirklich, also nicht geplant, aber er wusste in dem Moment dann irgendwie dann doch, was er tut. Und er wollte sich dann auch das Leben selber nehmen, hat er aber nicht. Und im Gefängnis wollte er dann noch einen Mithäftling umbringen, weil er ihm einen Schuh geklaut hat. Also, ja, merkt ja, also der rastet aus anscheinend aufgrund ganz kleiner Dinge rastet er halt komplett aus mit seiner Psychose. Und er sitzt mittlerweile in der Anstalt für geistig abnormale Rechtsbrecher. Wo er eben, ja, lebenslänglich jetzt erstmal behandelt wird und ja. Also in dem Fall eine schwere Tat, die ja eben auch von einem Jugendlichen, einem Kind durchgeführt wurde, der ja wahrscheinlich in seinem Kopf auch selber nicht so richtig wusste, was er da tut aufgrund seiner Krankheit. Aber ja, ändert ja nichts daran, dass es nicht mehr rückgängig zu machen ist. Auf jeden Fall auch sehr, sehr heftige Geschichte. Und einen zweiten Fall noch haben wir aus den USA, und zwar nennt sich das, ist auch ganz berühmt wohl, wie wir gelesen haben, es nennt sich der Warwick Slasher. Und der Warwick Slasher ist bürgerlich Craig Chandler Price, geboren am 11. Oktober 1973. Und der ermordete am 27. Juli 1987 in Warwick auf Rhode Island im Alter von 13 Jahren die 27-jährige Rebecca Spencer. Und es war eine Nachbarin von ihm, oder es waren zwei Häuser weiter irgendwie, er brach in ihr Haus dann ein und stach 58 Mal mit einem Küchenmesser auf sie ein. Einfach so.
Krass.
Und zwei Jahre später, als er 15 war, brach er am 1. September 89 in ein weiteres Nachbarhaus ein, wobei er unter dem Einfluss von Cannabis und LSD stand. Hat sich also ordentlich weggedröhnt. Und tötete dann die 39-jährige Joan Heaton mit 57 Messerstichen. Danach ihre 10-jährige Tochter Jennifer mit 62 Stichen. Und weil er dann keine Messer mehr hatte, weil er so hart zugestochen hatte, dass die Messer in den Leibern abgebrochen sind, hatte er kein Messer mehr zur Verfügung und ist dann noch zur 8-jährigen Tochter Melissa gegangen, hat ihr den Schädel eingetrümmert. Ohne jeglichen Grund. Also hier war er zumindest auf Drogen. Beim ersten Mal war er komplett nüchtern. Und ja, und auch auf die kleinste Tochter stoch er danach nochmal 31 Mal, nachdem sie schon tot war. Und Price zeigte dann, nach diesem Dreifachmord haben sie ihn dann auch bekommen. Bei dem ersten Mord hat es keiner mitbekommen, also es hat keine Spur auf ihn geführt. Nach der zweiten Geschichte ist er festgenommen worden und er zeigte halt auch gar keinerlei Reue oder irgendwelche Anzeichen von schlechtem Gewissen. Er war komplett, immer bei jeder Vernehmung war er komplett rational und ja, hat sich da keiner Schuld bewusst gefühlt. Er hat dann nur irgendwann gesagt, dass er als Motiv gesagt hat, es wäre Rassismus schuld. Also es war der Price ist Afroamerikaner und er sagt halt, er hat ausgesagt, dass er in seiner frühen Jugend schon mit Alltagsrassismus zu kämpfen hatte und alle Opfer waren auch weiß. Und er meinte, er wollte sich halt an den Weißen rächen, dann in dem Sinne. Und das Ding ist halt, das ist auch richtig interessant, er konnte aufgrund der Gesetze damals nur zu Jugendstrafrecht verurteilt werden, weil er eben erst dann 13 bis 15 war bei den Taten und bekam nur 5 Jahre Haft. Und dieser Fall hat damals dann so richtig riesengroße Empörungswelle losgetreten aufgrund der niedrigen Verurteilung. Und es wurden dann nach seinem Fall wurden dahingehend die Gesetze auf Rhode Island geändert, sodass auch Minderjährige in solch extrem schlimmen Taten, also solchen schlimmen Fällen, nach Erwachsenenstrafrecht verurteilt werden können. Und Price, der sitzt bis heute noch im Gefängnis, der hat sich im Gefängnis auch immer wieder Straftaten erlaubt, hat versucht, Leute auch zu ermorden und andere Geschichten. Und tatsächlich im April 2017, also auch wieder ganz aktuell, soll er einen Mithäftling getötet haben. Und die Verhandlung dazu, die ist nämlich tatsächlich jetzt am 22. Oktober.
Krass.
Und wenn es nach aktuellem Verurteilungsdauer, beziehungsweise nach der aktuellen Strafdauer, würde er 2020 freikommen. Wenn er aber jetzt am 22. Oktober für den Mord von dem Mithäftling verurteilt wird, kriegt er wieder 15 Jahre oder so. Ja.
Das versuchen sie ihn sozusagen.
Sie versuchen ihn halt immer weiter drin zu halten, damit er halt nicht mehr rauskommt.
Also sie versuchen es, er sorgt ja selbst dafür.
Ja, aber damals war es halt so, dass damals haben sie ihm wirklich versucht, alles anzuhängen, damit er bloß nicht nach 5 Jahren wieder rauskommt, weil sie damals schon gemerkt haben, dass der absolut ein Psychopath ist. Und ja, also das waren zwei Fälle, auf jeden Fall richtig harte Nummer natürlich.
Mega.
Natürlich, haben wir gesagt, es ist natürlich jetzt nicht, es passt natürlich nicht 1:1 zu Jeff the Killer. Aber es sind eben zwei Fälle, wo man merkt eben, dass auch, also ja, ich sag mal, Jugend schützt vor
Mord nicht.
Vor Mord nicht. Nein, Jugend schützt vor solchen Ausrastern nicht. Oder ja, auch ein Kind kann schon durchticken und zum wie hier fast schon Serienkiller werden, wie es eben in der Creepypasta ja auch der Fall ist, zwar aus anderen Gründen, aber ja, daran sieht man eben, dass solche schlimmen Fälle immer wieder passieren. Es gibt ja auch andere, zum Beispiel diese ganz berühmte in den USA, auch diese Mary Bell, kennst du die? Das ist irgendwie, ich glaube auch 11-jähriges Mädchen, das auch einen Doppelmord schon begangen hat mit 11 Jahren und die auch, glaube ich, auch über 30 Jahre im Gefängnis sitzt. Also, ja.
Ich kenne nur Nevada Tan.
Ja, das kenne ich auch. Ja.
Das ist ja aus Asien, dann schon aus Japan sogar.
Genau.
Im Fall. Ja. Genau. Ja, aber das ist, da sieht man, woran sich wahrscheinlich auch so Creepypastas inspirieren.
Ja, genau.
So, denke ich mal.
Also das hat es ja immer schon gegeben. Deswegen, mordende Kinder. Wie gesagt, es wird ja immer auch so ein bisschen als Tabu genommen. Ne? Auch jetzt in Medien oder so, wenn es Filme oder solche sind. Also so, wenn Kinder selbst zum Täter werden, sei es jetzt irgendwie, also gibt's ja auch in Filmen, ne? Also wie Kinder Halloween. Des Zorns oder ja, genau, im ersten Halloween, wo Michael Myers auch mit jungen Jahren seine Schwester da umbringt in dem Haus. Ja, genau, also deswegen, da werden sich Creepypasta sicher auch mal inspirieren, aber ja, solche Fälle gibt's eben nicht nur im als Fiktion, das gibt's, ist leider auch absolute
Realität.
Schreckliche Realität, ja. Gut.
Schließen wir mal das traurige Thema ab.
Ja, das war der Downer der Folge, aber ja, wollte man trotzdem gerne mal reinnehmen, das mal aufzuzeigen, dass man da ruhig auch dran denken kann, das ist nicht alles nur Fiktion immer. Aber ja, kommen wir mal zum anderen Thema, nämlich den
Medien-Part. Genau. Ich habe es mir mal wieder zur Aufgabe gemacht und habe ein bisschen im World Wide Web rumgesucht, was es denn so zu Jeff the Killer gibt. Und entgegen meiner Erwartungen, ich hätte gedacht, dass YouTube zum Beispiel oder andere Videoplattformen voll mit richtig geilen Jeff the Killer Kurzfilmen sind. Also was stimmt ist, dass es wirklich sehr viele Jeff the Killer Geschichten verfilmt gibt, aber sie sind leider nicht gut. Also zumindest habe ich persönlich jetzt keine gefunden, wo ich gesagt habe, boah, die ist so gut, die muss ich unbedingt den Leuten empfehlen, zeigen. Ja, gibt's leider keine. Falls ihr eine habt, wo ihr sagt, so, boah, das ist richtig, richtig fett.
Ja, falls wir eine verpasst haben, die doch empfehlenswert ist, sagt uns gerne Bescheid.
Genau, es gibt ein lustiges YouTube-Video, es ist schade, dass es leider nicht auf Englisch gibt. Es gibt nämlich Tatsache so ein Rap-Battle zwischen Jeff the Killer und Slenderman. Das ist aber leider auf Spanisch und leider gibt's dazu keine englischen Untertitel, also nur diese automatisch übersetzen, aber nee.
Wenn ihr Spanisch könnt.
Genau.
dann geht bitte auf YouTube und sucht das und übersetzt uns das bitte.
Genau, weil das hat mich wirklich, wirklich geärgert, weil das war auch cool gemacht und
das ist halt so ein bisschen angelehnt hier an Epic Rap Battles of History. Das ist, wer es nicht kennt, das ist so ein Channel, die sich als berühmte Persönlichkeiten verkleiden aus der realen Welt, aus der Popkultur und dann selber Rap-Texte, also Battle-Rap-Texte schreiben, so Diss-Texte, wie zum Beispiel Abraham Lincoln gegen George Washington. Und dann rappen die gegeneinander und beleidigen sich eben mit.
Falls ihr den Kanal nicht kennt, ihr solltet euch das dringend anschauen.
Also wer das noch nicht gesehen hat, ist eigentlich schon sehr bekannt. Wer es tatsächlich nicht kennt, unbedingt angucken. Ist halt auf Englisch. Untertitel gibt's aber, also ein bisschen Englisch können müsst ihr dann schon. Aber wenn ihr da das mächtig seid, ihr kennt das nicht, unbedingt angucken. Das ist wirklich einer der lustigsten YouTube-Channel ever.
Das stimmt. Aber was ich auf YouTube entdeckt habe, ist ein Kanal namens Purity Films und dieser Kanal lud am 14.10.2015 einen sozusagen Teaser-Trailer zu einem Jeff the Killer-Film unter dem Slogan Make Jeff Real hoch. Man muss halt sagen, es ist das einzige Video auf dem Kanal und es ist sozusagen ja so wie so ein Film-Teaser-Trailer, den sie da gezeigt haben. Der ist auch relativ gut gemacht, muss man sagen. Also da kann man so technisch nichts sagen. Das Video hat auch mittlerweile 1,6 Millionen Aufrufe. Und dort ist zudem eine Crowdfunding-Seite verlinkt, die $325.000 sammeln wollte, um einen Jeff the Killer-Film zu drehen. Also um das sozusagen wahrzumachen, dass es mal einen Film gibt. Weil man hat es ja jetzt bei Slenderman gemerkt, ich glaube, das würde sich lohnen. Ich glaube, Slenderman hat ja auch gute Einspielergebnisse erzielt. Ja, ne?
Sehr gute.
Genau.
Dem Film gar nicht gebürtige, aber gut.
Genau, und deswegen habe ich nämlich mal geschaut, ob es irgendwas gibt, dass man mal versucht hat, das zu verfilmen oder ob es da News gibt. Da bin ich dadurch auf diese Seite gekommen. Leider wurde das Crowdfunding-Ziel nicht erreicht. Auch die ganzen sozialen Kanäle von diesen Purity-Films sind stillgelegt. Ich habe auf dem Twitter-Kanal geguckt, auf den Instagram-Profil, nochmal auf YouTube, da ist gar nichts mehr alles passiert. Tot, hm. Genau. Man muss aber sagen, dieser Teaser-Trailer war auch wirklich gut gemacht, aber der war auch sehr kritisiert, weil in diesem Trailer sieht man, also wird Jeff, die Killer, so ein bisschen wie so ein kranker, psychotischer Frauenkiller dargestellt. Da werden nur so hübsche, junge, blonde Mäuschen da als Opfer gezeigt. Und das, ja, wurde kritisiert auch in den Kommentaren, dass sie das, also dass die richtigen Jeff, die Killer-Fans, das nicht als ihren Jeff würdig sahen, sozusagen.
Aber im Trailer war der Jeff auch älter, ne? War ja nicht jung.
Nee, der war auch so, ich würde mal sagen, 20. Ja, also wie er in der Originalgeschichte ist, genau. Wir verlinken euch das natürlich. Ihr könnt euch den Teaser gerne mal anschauen und ja.
Ja, wird aber auf jeden Fall nicht mehr passieren.
Nee, die Crowdfunding-Seite ist auch stillgelegt.
In der Form, genau.
Genau. Was es aber gibt, was sehr interessant ist, ist ein Buch, das nennt sich Insanity, Jeff the Killer. Und das erschien im Mai 2015 von der Autorin Nisha Nicholson. Das kann man auf Amazon kaufen. Das ist sogar relativ günstig. Ich glaube, die Kindle-Version kostet 99 Cent und die Original, also so ein Buch, kostet, glaube ich, 3,25 Euro. Also es ist kein großes Büchlein. In dem Buch geht es um Naomi, ein junges Mädchen, was leider Opfer von Mobbing-Attacken ist und die trifft in einem Feriencamp auf einen Jungen namens Jeff. Und in diesem Feriencamp beginnt es dann kurz darauf, dass ja, es verschiedene Mordfälle gibt. Unter anderem werden alle die Naomi mobben, umgebracht und so fällt der Verdacht von diesem Mädchen wohl dann relativ schnell auf Jeff. Und ja, darum spielt sich dann diese Geschichte. Ich habe es nicht gelesen, aber klang ziemlich gut. Falls es jemand von euch gelesen hat, kann er gerne mal eine Empfehlung rausgeben. Würde mich nämlich mal interessieren, wie das ist, aber ich wollte jetzt noch kein Geld ausgeben. wobei 3,20 Euro geht schon oder 3,50 Euro, ja, also wie es kostet. Geld, ja. Wir verlinken es euch auf jeden Fall mal und dann könnt ihr da gerne mal reinschauen, falls ihr da Interesse dran habt. Das wird aber auch nicht alles, also wird gelobt, das Buch, also soll nicht schlecht sein. Ich glaube, es ist nicht sehr groß und sehr dick, aber.
Ja, ich gerade sagen, bei dem Preis ist vermutlich ein Taschenbuch. Also
und eine Kurzgeschichte so, ja. Eher vielleicht sogar. Aber ja, man sieht, Jeff the Killer ist auf jeden Fall sehr. Ja, hat auf jeden Fall eine gewisse Popularität. Es ist nicht so populär wie der Slenderman, glaube ich. Ich glaube, Slenderman hat es deutlich überholt.
Ja,
es
überholt.
Aber sie stehen genau. So auf einer Ebene.
Sie haben zusammen angefangen quasi so zu hypen, aber Slenderman hat es einfach auch, weil Slenderman, muss man einfach knallst zu sagen, Slenderman ist die bessere Pasta. Das ist das bessere Universum und besser erzählt und einfach, ja, macht einfach alles besser als Jeff the Killer.
Was wir auch entdeckt haben, ist, dass im Creepypasta, also in vielen Creepypasta-Wikis, wird Jeff the Killer immer wieder gemeldet für Löschanträge. Weil viele sagen
genau,
halt,
also dass... Im Deutschen vor allem ist das, habe ich es ganz viel gelesen, im Deutschen Creepypasta-Wiki in den Kommentaren, es ist ja aufgebaut, also man kann das Wiki ja kommentieren. Und die deutsche, also 2012er Creepypasta Jeff the Killer, wird von vielen Usern eben angeprangert, weil die Leute sagen, also man kann halt Löschanträge stellen auf Creepypastas und dann wird er diskutiert und die Leute sagen halt, wenn jetzt jemand auf die Seite kommt, aufs Wiki und Jeff the Killer, wie ich vorhin schon sagte, ist fast immer auf der Startseite als Top-Empfehlung, weil eben berühmt und man liest das dann und bekommt einen Eindruck dieses Schreibstils, ich möchte es gar nicht Stil nennen, weil es ist eigentlich kein Stil, und man bekommt einen Eindruck dieses Schreibstils und dieser Form und überhaupt der Geschichte an sich, sagen die Nutzer eben, ja, das wirft ja ein völlig schlechtes Licht auf unsere Community, weil mittlerweile ist wirklich richtig, das hatten wir auch zum Beispiel bei den SCPs ja auch schon mal so ein bisschen gehabt, die haben mittlerweile schon Qualitätsansprüche. Also
ja,
die, die sagen halt, wir wollen hier eine gute Schreibe haben, wir wollen keine Rechtschreibfehler sehen, soll alles eben ein bisschen rund sein und nicht eben so amateurhaft wirken. Und das alles erfüllt Jeff the Killer nun mal nicht, weil sie eben so geschrieben ist, wie sie geschrieben ist. Und wir hatten es ja eben mit dem Thema eben, was wir für ein großer Quatsch auch eben ist, also inhaltlich auch. Und das prangern eben viele, viele User da an und stellen sogar Löschanträge für die Pasta, wo die Admins dann aber sagen halt, ja, ist vielleicht richtig, aber sie ist nun mal wegweisend und sie ist Kult in der Szene. Deswegen können sie nicht löschen und es wird auch vorgeschlagen, ja, lass sie uns doch mal neu schreiben. Dann wird aber auch gesagt, ja, aber nicht, also quasi nicht offiziell, sondern es gibt so ein Unter-Wiki für quasi so, ja, so ein User-Forum, wo man dann eben eigene Sachen drunter schreiben kann und so weiter. Dann wird da gesagt, ja, dann schiebt's bitte da rein, so als Fan-Artikel quasi. Und ja, da ist auf jeden Fall ein heiteres Diskussion immer wieder unter diesen Kommentarspalte. Ja, weil sich die Creepypasta-Gemeinde fast schon ein bisschen schämt, kann man sagen, für Jeff the Killer.
Kann ich verstehen.
Und weil es sie einfach nicht repräsentiert in dem Qualitätsanspruch, den sie heute haben.
Ja, wenn du dir zum Beispiel einmal das russische Schlafexperiment durchliest, wie gut das geschrieben ist einfach.
Im Vergleich, also, ja, total.
Genau, also natürlich, es gibt, das haben ich und Andrea schon oft angesprochen, es gibt ja wirklich echt in den Creepypasta-Foren, es ist wirklich, also, das ist, du betrittst so, oh Gott, wie beschreibt man das am besten? Wenn du nach einer guten Creepypasta suchst, man sucht sehr, 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 sehr lange,
ach so, ja,
um das richtige Gold rauszusuchen, kann man sagen. Also es gibt halt so viele super schlecht geschriebene und es ist halt wirklich, also viele werden auch sehr schnell gelöscht wieder einfach, weil die meistens, ja, es ist halt, Creepypasta hat ja eh ein relativ junges Zielpublikum und die Leute schreiben dann die dann natürlich auch. Und ja, deswegen ist es echt schwer, da richtig, richtig gute zu finden. Und ich glaube, wenn du heute einen Jeff the Killer hochladen würdest, der wäre sofort weg wieder.
Genau.
Also, ich glaube, der wäre sofort Löcher drauf
verschwunden. Die sagen die Admins ja auch wieder, sie behalten es eben nur, weil es eben diesen Kultstatus hat, weil sie sagen, das gehört halt zu unserer Szene, das gehört zu unserer Creepypasta-Community dazu. Diese Geschichte, genau wie das Slenderman, genau wie Laughing Jack und so weiter, und die können wir halt hier nicht löschen, das ist ja auch richtig. Aber ja, wie gesagt, die Fans, die Creepypasta-Fans finden sie mittlerweile halt nicht mehr tragbar so für ihre Repräsentation, sage ich mal.
Aber was echt fetzt, sind die Fanarts. Also da muss ich sagen, da gibt's richtig, richtig geile. Also da bin ich ziemlich begeistert von. Aber ich habe es ja schon oft bei die Leute, die uns über Twitter kennen, angeteasert. Ich hasse Jeff the Killer. Ich hasse diese scheiß Creepypasta.
Jetzt ist dein Moment gekommen. Jetzt darfst du
das aufpassen. Das ist das Schlimmste. Das ist die beschisseste Creepypasta, die ich je gelesen habe. Ich bin im Auto mit André ausgerastet. Ich habe die nun ewig, ich habe die ja immer ignoriert, weil ich dachte, Jeff the Killer ist so eine Scheiße. Das ist so richtig von einem Kindergartenkind geschrieben. Also mein Lieblingsteil ist ja jetzt, das gibt wohl 2 Jahre Jugendknast oder dann, und dann schleudert er ihn durch das offene Fenster und die Erwachsenen schauten zu und dann schleudert er ihn in die Küche und zerbrach eine Flasche Wodka an der Küchentheke und ich denke ich mir, was ist das
denn? Auf seinen Kopf.
Ach ja, auf seinen Kopf, stimmt, Entschuldigung, ja, ja. Und das ist so ein Quatsch einfach und dann so dieses, und das brach ihn nun endgültig und oh nein, das ist so furchtbar und das ist einfach der pure Cringe, das ist einfach nur Cringe, diese ganze Creepypasta. Ich und Andrea haben im Auto gesessen und haben einfach nur mit dem Kopf geschüttelt und haben uns gedacht, ach du Heiliger, was ist das? Also ich hatte die ja schlechte Erinnerung, aber dass sie so furchtbar ist, habe ich nur noch echt nicht mehr gedacht. Ey.
Ja, ich sage, als wir die da im Auto gehört haben, also ich habe es jetzt zum ersten Mal dann am Stück gehört, ich wusste halt immer nur so ein bisschen grob, worum es geht, aber nicht eben nicht im Detail gesehen und gelesen und gehört. Ja, wir haben es ausgiebig darüber gesprochen, über die Qualität. Ja, sie, und persönliche Meinung von mir ist auch, sie ist halt schlecht. Also, die ist furchtbar geschrieben. Ich bin ja sowieso ich schreibe ja auch selbst gerne, beziehungsweise komme ja so ein bisschen auch aus dem Redaktionellen. Das ist für mich als alter Rechtschreibfanatiker auch wirklich die Hölle, die zu lesen.
Ja,
selbst gesprochen ist sie einfach, ja, wie gesagt, inhaltlich. Sie ist einfach keine gute Creepypasta. Es ist alles eher lächerlich. Wie gesagt, ich habe eher Lachanfälle bekommen, als mich gegruselt. Ich habe mich überhaupt nicht gegruselt. Die ist, das ist halt, dafür gruseln sich 11-Jährige maximal. Und selbst die haben wahrscheinlich heute schon irgendwie Horrorfilme gesehen, die gruseliger sind.
Ja, weil es gibt ja auch so Creepypastas, bei denen du hast wirklich Angst dann. Also was heißt Angst?
Ja, die einfach unangenehm
sind. Ja, so wie Slenderman.
Ja, oder auch hier der Smiling Man oder sowas. Also das sind einfach so Creepypasta. Ich meine, natürlich, jeder hat eine andere Auffassung von Angst und von Schrecken.
Ja, aber sorry, 11-jährige Kinder, die sich gegenseitig anschießen. Ich glaube, davor hat niemand Angst.
Ja, vor allem doch die Eltern schon in der Geschichte.
Ja.
Nein, aber ich mag ja zum Beispiel am liebsten die Geschichten, wo man sich wirklich auch bildlich was vorstellen kann. Weißt du, mit diesem Smiling Man, den wir ja auch schon hatten, dass er, wenn du weißt, also wenn du das richtig bildlich vorstellen kannst, wenn du jemandem wirklich selber begegnen würdest und der würde dich dann verfolgen und sowas. Also du kannst dich ja da reinversetzen irgendwie,
ja,
auch.
Ja, ja.
Und bei Jeff the Killer kannst du dich ja in nichts reinversetzen. Also das ist ja alles so abstrus. Und wie gesagt, ich stand noch an keiner Bushaltestelle und plötzlich haben sich 11-Jährige mit Messern abgestochen. Zum Glück. Aber das ist halt wirklich alles so banal, übertrieben und die Dialoge zwischen den Eltern, den Kindern und sowas sind auch alles so dämlich und es ist alles so oberflächlich. Und wie gesagt, vor allem merkst du eben, dass jemand geschrieben hat, der, sag ich mal, keine Ahnung vom Leben hat richtig. Das ist ja alles noch sehr naiv und sehr, ja, und das macht, also ich finde die auch ganz persönlich, ich finde sie auch schlecht. Ich mag sie nicht, sie ist nicht gut geschrieben, sie ist nicht gruselig, daraus kannst du nicht mal ein Beam-Trash-Movie machen, einfach, weil es einfach nur lächerlich wäre. Ja, also deswegen hat man ja auch den Punkt mit dem Kult gegen Inhalt, so. Sie ist halt wirklich, ich erkenne es an, das, was sie quasi geleistet hat, sag ich mal, für die Creepypasta-Community. dass sie es geschafft hat. Ich meine, es ist sowieso fast ein Wunder, dass so eine Geschichte, die wirklich auch so, so mies eigentlich ist, so berühmt dann wird.
Fun Fact ist übrigens, dass der Regisseur in dem Interview halt sagt auch, dass er der diese Creepypasta nicht mag und den Hate versteht, aber er sagt auch selbst, dass er selbst den Hate um seine eigene Geschichte versteht. Also er sagt auch, er versteht, wenn Leute auch diese Ursprungsgeschichte von Jeff the Killer scheiße finden.
Also er sagt halt einfach, weil er ja auch zugibt, dass es einfach völlig im Langeweile-Run entstanden ist. Er sagt halt, wenn man es nicht mag, versteht es komplett so, weil es auch einfach total sinnlos und eigentlich halt, ja, eigentlich nicht gut gemacht ist. Ja, und wie gesagt, und die Neuinterpretation, die 2012er-Geschichte, die findet er auch selber richtig scheiße. Nicht nur, weil man seine Idee geklaut hat, sondern einfach auch die Geschichte an sich.
Ja.
Was man nicht verübeln kann. Also ja, deswegen, wir sind uns da auf jeden Fall einig. Wir können uns gerne Feedback geben, wie ihr die Jeff the Killer findet. Egal, ob ihr jetzt schon vorher kanntet, ob ihr sie jetzt erst zum ersten Mal durch uns kennengelernt habt.
Aber dann lest sie bitte mal echt komplett durch. Wir
verlinken natürlich wie immer im Show Notes. Bitte da reingucken, dann Creepypasta Wiki. Da könnt ihr sie selber durchlesen nochmal am Stück, weil wie gesagt, wir kürzen sie ja doch immer ein.
Oh, und was auch gut ist, die sprang mit Skateboards über den Zaun.
Naja, je nachdem, wie hoch der Sound ist, geht das.
Naja.
Doch. Skater, coole Boys, so, wenn die können das.
Ja, aber
Franzi, das ist das Realistischste.
Gut, das stimmt.
Das ist wirklich das Realistischste. Das ist safe. Das ist okay. Aber egal ob ihr sie kennt oder nicht, oder vorher nicht kanntet, oder ob ihr sie jetzt erst durch uns kennengelernt habt, schreibt uns gerne, wie ihr Jeff the Killer gerne findet. Wir hatten halt in den letzten Monaten, wir hatten zweimal den Wunsch nach Jeff the Killer. Also bei zwei Leuten von unseren Hörern wissen wir.
Entschuldigung für die Fans, dass wir das niedergemacht haben.
Natürlich. Wir möchten jetzt niemandem die Creepypasta da irgendwie schlecht madig machen oder beziehungsweise euch jetzt sagen, dass ihr...
Das leistet die schon von allein.
Oh, wow.
Entschuldigung.
Wenn ihr die mögt, natürlich total cool. Steht jedem frei. Es ist einfach nur unsere Meinung. Und...
Nee, nach dir.
Nee, wollte nur sagen eben, also zwei Leute haben sich's gewünscht, also ihr habt es jetzt bekommen auf jeden Fall. Wenn ihr uns gerne Feedback geben wollt, wie immer gerne per Social Media oder natürlich an feedback@endemitschrecken.de oder auch an, wir haben deshalb ganz viele E-Mails bekommen an info@endemitschrecken, weil die steht, glaube ich, in unserem Impressum. Die kommt auch an, also die bekommen wir genauso. Aber Feedback ist eigentlich die Sammeladresse für euch. Also sagt uns gerne Bescheid, wie ihr Jeff the Killer findet. Genau.
Also ich muss ja sagen, ich finde ja das Design ziemlich cool von Jeff the Killer.
Das ist okay, so, ja.
Das finde ich halt ziemlich cool. Und also, ich glaube, du hättest da auch echt
eine... Zumindest das, was sie vorgeben, er zu sein. Also das geklaute Bild.
Ich glaube, da hätte man echt eine geile Geschichte... Also ich glaube, da könnte man wirklich eine coole Geschichte zu schreiben, wenn man die Charaktere halt lieber ein bisschen erwachsener gemacht hätte.
Ja.
So.
Also, ja, und auch die Motivation muss vielleicht eine andere sein. Also das, ja... Den Charakter kannst du nehmen, der ist fair enough. So, also ja, wenn du die Originalgeschichte nimmst, wo er sagt, okay, das stammt jetzt aus dem Film, das finde ich auch schon wieder doof, also... Du kannst aber das Design an sich so nehmen, er kann sich auch gerne den Mund aufschneiden, das ist ja jetzt aber trotzdem auch jetzt nichts Neues mehr, aber ja, aus der Charakter hättest du sicher was machen können, aber das musst du ganz anders aufrollen, finde ich.
Ja, aber nichtsdestotrotz ist die ja mega durch die Decke gegangen und hat heute halt noch mega Fans, also wenn du so in Creepypasta-Seiten guckst, ist es immer Lieblings-Creepypasta ist bei vielen Jeff the Killer, es ist halt einfach eine super beliebte Geschichte.
Ich glaube halt, aber es kommt durch die Klicks, ne, also wenn jemand sich mit Creepypasta beschäftigt, stößt er eigentlich immer auf die drei halt so, oder zumindest auf diesen Dunstkreis, so Slenderman, Laughing Jack the Killer und so, und Smiling Man so vielleicht auch noch in die Richtung. Und wenn du natürlich dann auf den Creepypasta-Wiki gehst und guckst dann danach und du stößt oder du googelst halt und landest automatisch eben auf den Bekannten, dadurch kriegt ihr halt die Klicks. Also ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass die immer angesteuert werden, explizit um die zu lesen, sondern ich glaube, das ist einfach immer dieses Creepypasta, was gibt's denn da so, was ist denn das? Und dann landest du automatisch auf diesen drei, vier ganz bekannten. Deswegen haben die, glaube ich, immer diese ganzen Klicks, weil die halt einfach so hoch im Ranking
sind. Ja, klar. Und ich glaube, wenn ich jünger gewesen, hätte ich wahrscheinlich auch scheiße gruselig gefunden. So mit 12 oder so. Ich glaube, wenn ich da sowas gelesen hätte, ich mich auch ganz schön gegruselt. Du nicht, du bist abgehärtet. Aber ich...
Mit 12 habe ich Braindead geguckt.
Also ich war ein zart beseitetes, armes, 12-jähriges Mädel. Also mich hätte das schon mega weggeschockt. Du hättest
nachts kein Auge zubekommen, weil Jack the Killer unterm Bett lauern könnte.
Ja, was ich bei Creepypasta ja eh mal geil finde, ist dieses... Viele sind ja eher so ein bisschen subtiler geschrieben.
Also das ist was ich ja eben meinte. Jeder hat eine andere Auffassung. Manche mögen es frontal und direkt. Ich mag es auch lieber, wenn es ein bisschen subtiler ist und ein bisschen geheimnisvoller, genau, ein bisschen mysteriöser. Hier ist es halt doch eher alles natürlich sehr plakativ und offen und ja, da hat ja jeder eigene, bevorzugt ja jeder was anderes. Also es gibt auch Leute, die mögen halt eben nicht so Schleiertes und
ja, das stimmt, das
Indirektes stimmt. So. Also es ist ja jeder, muss ich ja selbst natürlich wissen, ganz klar, deswegen sagen wir auch nochmal, keine Angriff, wenn ihr Jeff the Killer mögt. Könnt ihr natürlich alles gerne machen. Aber ja, ich bin auch, oder wir beide sind ja auch eher Fan von den bisschen,
ja,
bisschen um die Ecke denkenderen Creepypastas, genau. So ein bisschen.
Ja, oder halt sowas wie, ich mag halt sowas wie Slenderman, wo du ja einfach, da gab's ja nie eine Geschichte dazu, das war einfach diese Bilder. Nee, das
kannst
du dir
halt selber erdenken.
Und da gab's aber auch so krass gruselige Foto, wie, also Videomontagen und sowas, wo ich mir echt, also da saß ich teilweise auch da und dachte mir so, wuh, gruselig. Aber man wusste, dass es ja ein Fake ist, aber man weiß ja, Creepypasta ist ja nie so, aber ja, das finde ich ganz, ganz, ganz cool. Und da, ja, Jeff the Killer, ja, es ist halt, vielleicht sind wir einfach zu alt dafür, dass wir das gruselig finden.
Ey, vielleicht, wie gesagt, klar, wenn du im jungen Alter bist, so in dem Alter, wo die Kinder in der Geschichte auch agieren und denkst, boah, ich hätte auch gerne
mal eine Pistole. In dem Alter, wo du noch schnell mal 2 Jahre Jugendknast bekommst.
Ja, genau, wo du noch schnell mal eben ohne Verhandlungen Knast wanderst, dann dann kann man das vielleicht gruselig finden, ja.
Nein, aber wie gesagt, wenn ihr die mögt, das ist gar kein Angriff. Nein, nein, nein. Es ist auch, wir haben auch erst überlegt, so nehmen wir unsere eigene Meinung sehr da rein, aber es muss halt sein.
Ja, gehört dazu.
Ja, das stimmt, aber wir finden die nicht so.
Wir sind ja hier offen und ehrlich.
Das stimmt, das stimmt. Also ich finde die Creepypasta einfach scheiße. Tut mir leid, no offense und so. Aber es ist halt einfach echt von allen Creepypastas so mein absoluter so, die mag ich einfach gar nicht.
Die Hasspasta.
Ja, die Hasspasta ist das
die von mir. Die ist nicht lecker.
Nee,
die
nee. Pasta. Genau.
Nun, dann sind wir eigentlich auch schon am Ende.
Das stimmt.
Für diese Folge. Jeff the Killer, check. Kommt weg von der Bucketlist.
Okay, so noch Ben Drown. Ich hab's wieder angesprochen.
Ja, ja, kommt auch irgendwann. Ja, deswegen, wir sind am Ende. Das war Jeff the Killer. Gebt uns, wie gesagt, gerne Feedback auf allen Kanälen. Das freut uns wie immer sehr.
Genau.
Und ja, beim nächsten Mal schauen wir mal, was wir machen. Es wird, können wir auch schon mal teasern, es wird definitiv eine Halloween-Episode geben.
Yes, yes, yes.
Das können wir schon mal anteasern. Und die wird nicht nur bei uns zu hören sein, sondern auch bei Radio ISN. Das ist ein Podcast-Radio. Die haben uns nämlich angefragt, ob wir Lust haben, bei denen eine Halloween-Folge zu senden. Also wir stellen ihnen exklusiv unsere Halloween-Folge zur Verfügung. Beziehungsweise exklusiv ist falsch gesagt. Ihr könnt sie genauso auf unserem Stream hören, ganz normal, wie immer. Aber Radio ISN spielt ihr dann eben auch zu Halloween ab. Das freut uns sehr, das ist ziemlich cool. Also wir werden auf jeden Fall das nächste Thema wird Halloween, was Halloween-mäßiges sein.
Und das übernächste können wir eigentlich auch schon mal anteasern.
Das können wir eigentlich machen, bisschen, ja.
Genau, weil ich und André werden ja im November endlich in unseren wohlverdienten Urlaub fahren, und zwar nach Japan. Und da haben wir uns überlegt, da könnte man natürlich passenderweise eine schöne japanische urbane Legende oder eine japanische Creepypasta nehmen. Wobei, das wird wahrscheinlich mein absoluter Horror, weil ich finde die japanische Urban Legends wirklich fucking gruselig. Ja,
ich würde fast vielleicht sogar Urban Legends sagen. Ich hätte Lust auf eine japanische Urban Legend.
Also ich finde alle, die man liest, sind einfach ja gruselig. Viel. Also wir haben da auch bei meinem Lieblingspodcast Talkzilla gibt es auch eine japanische urban Legenden Story Folge und ich habe einfach Schockschlaf gemacht. Also André hat das dann weitergehört und hat sich gegruselt und ich habe einfach geschlafen.
Ja, ich konnte nicht mehr schlafen, deswegen Franzi lag neben mir.
Aber ich habe einfach, ich wusste, oh fuck, das war, also das haben sie auch, also.
Ja, ja, die Japaner haben sehr, sehr viele Mythen, Legenden, urban Legenden aus dem Bereich mit Geistern und die haben ja ganz viele eigene Kreationen, sage ich mal und so weiter. Also da suchen wir uns was Schönes raus, natürlich irgendwas, was vielleicht ein bisschen unverbraucht ist, was man jetzt noch nicht überall gelesen gehört hat. Und
das,
ja, aber
das verfluchte Klopapier, das gibt's wirklich.
Das gibt's wirklich, ja.
Aber das kennt jeder eigentlich.
Genau. Nee, wir suchen schon was raus, was ein bisschen unbekannt, aber beziehungsweise einfach nicht so überall behandelt wurde. Das gucken wir dann mal. Ja, also damit habt ihr schon mal die groben Thematiken der nächsten 2 Episoden. Damit aber auch gleichzeitig gesagt, eben, wie Franzi gerade schon genannt hat, wir sind im Urlaub. Das heißt, in den ersten 2 Wochen, oder fast sogar 3, also wir sind vom 1. bis zum 16. weg, knapp, also wir werden dann danach erst wieder aufnehmen, das heißt, die nächste Folge dann im November kommt dann erst so gegen Ende November, also dann Anfang November machen wir dann erstmal ein bisschen Pause, das gönnt ihr uns ja hoffentlich. Und ja, wie gesagt, die Halloween-Episode kommt auf jeden Fall und danach sind wir dann erstmal kurz im Urlaub und dann geht's wie gewohnt weiter.
Genau.
Ja, dann, ihr wisst, wie ihr uns hört. Ihr hört uns weiter. Das finden wir toll. Gebt uns Feedback. Das finden wir noch viel toller. Auf dem Blog, per E-Mail, Social Media. Ihr wisst Bescheid. Gerne nehmen wir immer noch iTunes-Bewertungen entgegen. Da passiert auch nicht mehr so viel. Ihr wisst ja, wenn ihr uns bei iTunes bewertet, wenn ihr iOS-User seid, da rutschen wir dann im Ranking nach oben. Dann werden wir besser gesehen. Dann hören uns noch mehr Leute, was uns auch noch mehr freut. Also ihr merkt, es hängt alles zusammen. Alles, was ihr tut. Alles, was ihr irgendwie macht, macht uns besser und das freut uns dann. Und dann möchten wir natürlich auch wieder bessere Sachen zurückgeben. Das heißt, interagiert mit uns wie üblich und bleibt dabei. Und wir melden uns dann Ende Oktober zurück mit Halloween.
Yay!
In dem Sinne, lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende. Und bis zum nächsten Mal.
Tschüss!
Tschüss!